Dein Hund leckt sich ständig die Pfoten oder hat Magen-Darm-Probleme? Das sind klare Warnzeichen, dass er sein Futter nicht optimal verträgt. Mit Hey Holy ist das jetzt vorbei. Die Rezepturen wurden von ExpertInnen aus Tiermedizin und Wissenschaft gezielt auf jede Hunderasse zugeschnitten. Ganz ohne Getreide, Füllstoffe oder künstliche Zusätze. Für maximale Verträglichkeit und ein geringes Allergierisiko. Sichere dir jetzt nur im November 45% Rabatt auf die erste Bestellung. Einfach auf www.heyholy.com gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Wir wollten Freundschaft mit diesem neuen Russland. Wir wollten auch gerne sagen, die besten Russland-Versteher sein.
Der spätere Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Klaus Schariot, zu Wladimir Putin fährt. Und auf dem Rückweg schreibt dieser Spitzenbeamte in sein Notizbuch: harter, kalt entschlossener Operateur, mit dem möchte man nicht befreundet sein. Es gibt sehr früh Warnzeichen, wohin dieses Putins Russland unterwegs ist.
Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
Herzlich willkommen bei Hollitzer trifft und heute treffe ich Katja Kloger und Georg Maskolo. Sie haben gemeinsam ein Buch verfasst. Es heißt Das Versagen und ist eine investigative Geschichte der deutschen Russlandpolitik. Und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Hallo,
schön,
vielen
dass
Dank.
Wir da sein dürfen.
kleine Kunstpause. Wir grooven uns jetzt hier ein. Georg Maskolo war unter anderem Spiegel-Chefredakteur. Katja Kloger hat lange Zeit für den Stern unter anderem aus Moskau berichtet und hat den Zerfall der Sowjetunion miterlebt. Also viel Expertise heute hier zu dem Thema deutsche Russlandpolitik. Frau Kloger, Herr Maskolo, Ihr Buch heißt Das Versagen. Wenn man das so hört, denkt man sofort hart, anklagend, vielleicht auch schmerzhaft. Wann war der Moment, an dem Ihnen klar wurde, das ist mehr als ein politischer Irrtum, sondern das war kollektives Versagen?
Die Phase des Versagens bezeichnen wir und nehmen wir für den Zeitraum vor allem ab 2014. 2014, wir erinnern uns, die Annexion der Krim, der Krieg in der Ostukraine. Und dann passieren mehrere Dinge gleichzeitig, beziehungsweise sie passieren auch nicht. Zunächst verdoppeln wir quasi nochmal unsere Abhängigkeit vom russischen Gas. Es wird nicht nur die Entscheidung getroffen, Nord Stream 2 zu bauen, sondern auch, Stichwort Endkundengeschäft, die Gasspeicher gehen endgültig in die Hände von Gazprom, einige jedenfalls. Es gibt keine Diskussion über die Frage, wie sich dieses Land eigentlich vorbereiten muss auf diese russische Aggression. Also was passiert mit der Bundeswehr? Wie stärken wir uns gegen das, was wir heute hybride Kriegsführung nennen? Also wie machen wir auch die Gesellschaft resilienter? Ein kleines bisschen Zeitenwende, kleine Zeitenwenden vor der großen Zeitenwende, das hätte zwingend sein müssen. Das ist an sehr vielen Stellen auch angemahnt worden, aber es ist nicht passiert. Das nennen wir ein Versagen.
Herr Hollitzer, wir haben uns lange überlegt und auch in gewisser Weise schwer getan mit dem ja doch sehr urteilenden Titel Das Versagen. Vor allen Dingen auch, weil wir im Lauf der Recherche zu diesem Buch, bei all dem, was wir da aufgeschrieben haben, weil es unser vornehmstes Bemühen ist, dann doch Fairness walten zu lassen, die jeweiligen Entscheidungen der Akteure in den jeweiligen Entwicklungen auch begleiten zu können. Und viele der politisch Handelnden haben es sich wirklich nicht einfach gemacht, in den Entscheidungen, die sie in oft sehr komplexen Situationen treffen mussten. Und vielleicht gab es für die ein oder andere Entscheidung auch wirklich keine bessere Alternative in der jeweiligen Situation. Aber wenn man sich die Entwicklung anschaut, und wir haben ja die letzten 25, 30 Jahre uns angeschaut, im Grunde seit Beginn der Amtszeit von Wladimir Putin, wenn man sich das anschaut, so in der Gesamtschau, dann muss man am Ende leider doch zu dieser Wertung kommen, die übrigens ja nicht nur wir irgendwie hatten. So jemand wie die damalige CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die spricht nach dem 24. Februar 2022 von einem großen Versagen.
Mhm. Herr Maskolo, Sie haben es gesagt, die Abhängigkeit zu Russland wurde nochmal vertieft oder verstärkt mit Bau Nord Stream 2. Aber war der Hintergrund, die Motivation nicht vielleicht sogar positiv im Sinne Wandel durch Handel?
Ja, das ist, sagen wir mal, der deutsche Versuch und an dem ist im Prinzip ja auch nichts falsch. Wir verknüpfen uns immer stärker, gerade auch im wirtschaftlichen Bereich. Wir hängen der Theorie an, dass eben diese enge Verbindung dazu führen wird, dass selbst einem immer aggressiver werdenden Putin eine große Auseinandersetzung zu kostspielig sein würde. Dass diese enge wirtschaftliche Verflechtung dazu führt, dass bestimmte Taten, bestimmte Aktionen unterbleiben werden. Das hat sich nur leider als falsch herausgestellt und nicht erst am 24. Februar 2022. Wir glauben, dass es schon sehr viel früher Momente gegeben hat, wo es richtig gewesen wäre, klar zu demonstrieren, dass ein bestimmtes, immer aggressiver werdendes Verhalten auch Konsequenzen nach sich ziehen muss, auch im wirtschaftlichen Bereich. So ist bei Wladimir Putin die Botschaft angekommen, egal was ich mache, auch gegen Deutschland selbst, Stichwort hybride Kriegsführung, es geht immer so weiter, wie es war.
Was war für Sie der
fast
Punkt?
Fast entlarvend in diesem Zusammenhang ist ein Dokument aus dem September 2022, das im Bundeskanzleramt gelandet ist. Also wir sind ein halbes Jahr nach Beginn des allumfassenden Angriffskrieges gegen die Ukraine. Da lässt Wladimir Putin den russischen Botschafter in Berlin, Herrn Nitschajew, ein Papier sozusagen zum Bundeskanzleramt expedieren. Da geht es so ganz allgemein um Probleme der Energieversorgung. Und dieses Papier listet auf mehreren Seiten auf, dass doch die Lage, die Energieversorgung in Deutschland, das sei doch nun wirklich irgendwie alles furchtbar und die Preise steigen und irgendwie die Lieferengpässe und irgendwie all das. Und bietet an, ganz klar, dass man doch diese Probleme sofort und auf der Stelle lösen könne, indem man nämlich Nord Stream 2 zertifiziert und in Betrieb setzen würde. Das war wenige Wochen vor der Sprengung der Pipeline und zeigte so ganz deutlich eigentlich, dass Wladimir Putin selbst 6 Monate nach der Großinvasion, Monate nach Bucha, offensichtlich davon ausging, dass er die Deutschen bei ihren Wirtschaftsinteressen schon packen kann und sie überzeugen kann.
In Ihrer Recherche, oder was war der ausschlaggebende Punkt überhaupt für das Buch, dieses Buch zu machen? Also warum das Buch jetzt und was hat überhaupt dazu geführt, dass Sie dieses Buch gemacht haben?
Was war die Überlegung? Katja hat ja eine ganze Reihe von, wie ich glaube, wirklich hervorragenden Büchern über Russland geschrieben. Wie ist das dann nach so dem 24. Februar? Und kam sofort ihr früherer Verlag, sagte, warum schreiben Sie denn jetzt nicht noch ein Buch? Und Katjas Eindruck war, wie ich fand, völlig zu Recht, dass wir wussten, dass etwas Großes schiefgegangen ist. Aber wir wussten erstaunlich wenig, warum das eigentlich war. Es hat zuerst Erklärungen gegeben, aber Viele haben sich verweigert. Gesetzliche Sperrfristen haben dazu geführt, dass man sehr wenig wusste, wie ist es intern eigentlich diskutiert worden? Was hat man gesehen? Welche Alternativen sind damals erwogen worden? Sodass unsere Idee von Beginn an war, es muss ein Buch sein, in dem man möglichst viele der Akteure, die bisher nicht oder wenig gesprochen haben, zum Sprechen bekommt. Und zwar so, dass man sie zitieren kann und dass man möglichst viele der Dokumente sieht, die man bisher nicht hat sehen können.
Für mich war es, wenn ich das persönlich vielleicht auch noch einmal so begründen darf, für mich war es ja auch so eine Art Lebensreise, meine Beschäftigung mit dem Thema. Ich habe so lange, so gerne in diesem Russland, damals noch Sowjetunion, später Russland, irgendwie gelebt, gearbeitet. Ich war dort wirklich zu Hause. Und war glücklich, dass ich die Geschichten der Menschen irgendwie erfahren konnte, aufschreiben konnte, nach Deutschland berichten konnte. Und die Geschichte, diese so blutige, tragische Geschichte dieses großartigen Landes mit seinen irgendwie großartigen Menschen, die so allen Widrigkeiten getrotzt haben, den Menschen, die uns Deutschen sagen verziehen haben auf eine ganz natürliche, persönliche Weise, so habe ich das oft irgendwie erlebt, verziehen haben für unsere Schuld in diesem furchtbaren Vernichtungskrieg, den wir über die Völker der Sowjetunion gebracht haben. Und umso wichtiger war es dann auch nach dem Februar 2022 einmal zu fragen, Mensch, haben wir das eigentlich wirklich in aller Tiefe nachvollziehen können? Was haben wir vielleicht auch übersehen? Haben wir das System Putin, dass sich ja ein ganzes Land irgendwie unter die Räuber genommen hatte, sozusagen. Haben wir das vielleicht unterschätzt?
Mhm. Sie haben jetzt recht euphorisch gesprochen von dem Russland, was Sie kannten, der Sowjetunion. Es war ja auch eine Zeit des Aufbruchs damals, des Wandels. Ich glaube, dieses Bild haben hier vor allem in unseren Breitengraden auch immer noch viele Menschen und verstehen deshalb auch diese pauschale Russland-Kritik nicht. Können Sie das in Teilen nachvollziehen?
Ich kann es in Teilen nachvollziehen, ja. Eben weil ich so viele Jahre ja in diesem Land irgendwie leben durfte, nicht nur den Zusammenbruch, es war ja am Ende eine Implosion der Sowjetunion, irgendwie nachverfolgen durfte oder Augenzeugin dabei sein durfte, sondern auch so in dieser Phase des Aufbruchs ja auch der Hoffnungen, die mit diesen 90er Jahren durchaus verbunden gewesen sind. Es war ja nicht nur das Gefühl des kompletten Chaos, der Demütigung einer Großmacht. Das ist ja das, was uns Putin und putinsche Propaganda heute ja auch in aller Deutlichkeit so darstellen wollen und auch weismachen wollen. Das gab es alles, aber es gab auch so dieses andere und es gab den Wunsch, dann sich mit diesem Europa nicht nur anzunähern. Man hat sich ja auch als europäisches Land irgendwie verstanden. Nur sind dann im Lauf der Jahre und eben auch ganz massiv durch die Ideologisierung und die Radikalisierung des Systems sind so diese alten Reflexe, diese alten Bilder des großen Imperiums, das man wieder auferrichten müsse, des Kampfes gegen den Westen. Und all das ist dann wieder auferstanden und ist auch wirkmächtig geworden. Es gibt viele Menschen in Russland, die diesem Krieg sehr kritisch gegenüberstehen, sich nicht trauen, es zu sagen, aus Gründen, die wir alle nachvollziehen können. Aber es gibt auch viele Menschen, die diesen Krieg dann doch irgendwie unterstützen.
Wenn man diese Zeit hört, das war eine Zeit der Hoffnung, der Vertraulichkeit, Freiheitsrausch auch, Vertraulichkeit auch zwischen Schröder und Putin. Herr Maskolo, wo begann das Versagen, um mal bei diesem Wort zu bleiben? Oder
na, über das Versagen haben wir ja schon gesprochen. Aber im Grunde will ich auch noch einmal auf Ihre letzte Frage zurückkommen. Wann ist diese Hoffnung auf ein demokratisches oder demokratischeres Russland? Wann findet es sein Ende? Nach unserer Überzeugung bereits in der Endzeit von Boris Jelzin, als ein ehemaliger KGB-Mann nach dem anderen in hohe und höchste Positionen, darunter auch als Ministerpräsident, befördert wird. Wladimir Putin ist nur der letzte von ihnen und der eine, der durchhält und bis heute durchhält. Aber es gibt ja keinen Zweifel daran und die Anzeichen gibt es ja praktisch vom ersten Moment, dass die Idee eines demokratischeren, sich liberalen Werten, Menschenrechten, Pressefreiheit zugewandten Russlands, dass das zu dem Zeitpunkt bereits beginnt, sein Ende zu finden. Und wir empfinden das als außerordentlich tragisch, weil im Grunde unsere Kritik ja keine Kritik an Russland ist, aber es ist sehr wohl eine Kritik an Putins Russland und was unter ihm aus diesem Land geworden ist.
Was ist das, wenn man dann Kategorien denkt? Ist das dann Naivität? Ist das Selbsttäuschung? Ist das ein Wegschauen? Wie gehen Sie mit Ihren Rechercheergebnissen um?
Also interessant ist jedenfalls, wie klug sehr früh Einschätzungen gewesen sind. Da ist der damalige spätere Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Klaus Schariot, der zusammen mit Joschka Fischer im Januar 2000 zu Wladimir Putin fährt. Putin ist gerade Präsident geworden. Und auf dem Rückweg schreibt dieser Spitzenbeamte in sein Notizbuch: harter, kalt entschlossener Operateur, mit dem möchte man nicht befreundet sein. Sehr früh entstehen im Kanzleramt Warnungen vor dem, was die sogenannte Petersburger Kamarilla genannt wird. Also der engste Freundeskreis von Putin, sehr oft auch mit Geheimdienstvergangenheit, die alle in hohe und höchste Positionen kommen. Es gibt sehr früh Warnzeichen, wohin dieses Putins Russland unterwegs ist. Und um auch das zu sagen, nichts ist ja falsch daran gewesen, sich um Dialog, um Verständigung zu bemühen. Ich glaube, dass das aufgrund der deutschen Geschichte geradezu deutsche Pflicht gewesen ist. Aber ein Stück Vorsicht und spätestens ab 2014 das klare Signal, dass bestimmtes Verhalten Konsequenzen nach sich zieht, dass das ausbleibt, das ist ein struktureller Fehler deutscher Russlandpolitik.
Da stellt sich die Frage, warum?
Ein Freund.
Frau Kluger.
Entschuldigung, wir wollten Freundschaft mit diesem neuen Russland. Wir wollten natürlich gute Wirtschaftsbeziehungen, weiterhin viel Gas, Erdgas zu niedrigen Preisen beziehen. Wir wollten daran glauben, dass sagen enge Wirtschaftsbeziehungen am Wandel durch Handel, nannte man das dann später ein bisschen flapsig, dass diese engen Wirtschaftsbeziehungen, dass die nicht nur gut sind fürs beiderseitige Geschäft, sondern dass die eine Stabilität schaffen, dass durch diese Stabilität Sicherheit verstetigt wird und damit der Frieden in Europa gesichert wird. Diesen Gedanken gab es durchaus. Es war nicht nur zynisches irgendwie Rechnen, woher man denn jetzt am billigsten irgendwie das Gas bekommt. Wir wollten irgendwie auch glauben, dass wir als Deutschland ja mit unserer Geschichte, Georg hat nochmal die Verantwortung für den Vernichtungskrieg angesprochen, der ja übrigens auch eine Verantwortung für die Ukraine ist und nicht nur für Russland. Also wir wollten auch gerne die besten Russlandversteher sein mit unserer Tradition der Ostpolitik. Und wir haben uns dann auch auf Kanzler Schröder in gewisser Weise verlassen, der ja doch seine Freundschaft, seine loyale Männerfreundschaft mit Wladimir Putin sehr früh und sehr öffentlich zelebriert hat. Und wir wollten glauben, dass es diesen anderen Putin gegeben hat. wir müssen zu dem Schluss kommen nach unseren Recherchen, dass es diesen anderen Putin, diesen vermeintlichen, in Anführungszeichen, Deutschen im Kreml, so war ein Buchtitel damals in der Zeit, dass es den so nie gegeben hat.
Mhm. Das ist schon interessant, dass solche Warnungen abgesetzt werden. Ich will mal bei dem Wort Operateur auch bleiben. Das klingt ja schon sehr danach, dass da jemand mit einem Plan vorgeht. Und eigentlich müsste man ja wissen, wie der KGB funktioniert, dadurch, dass man ja auch weiß, wie die Stasi früher gearbeitet hat, die ja den oder die Mechanismen des KGB im Prinzip kopiert hat. Warum hat man da nicht reagiert?
Ja, an manchen Stellen, Herr Hollitzer, ist es einfacher zu beschreiben, was geschehen ist, als im Nachhinein eine Erklärung dafür zu finden, wie es dann eigentlich bewertet oder auch nicht bewertet worden ist. Ohne Frage ist das so. Als Putin Präsident wird, hat er eine ganz besondere Deutschlanderfahrung. Wird auch schnell klar, dass Deutschland für ihn aufgrund der Bedeutung des Landes eine zentrale Rolle spielt. Das gilt politisch, das gilt irgendwie auch wirtschaftlich. Aber es ist ja auch so, dass die Deutschen im Gegensatz zu allen anderen ja auch eine intensive Putin-Erfahrung. Der Verfassungsschutz hat ermittelt. Die Justiz hat ermittelt. Es gab sehr viele Erkenntnisse, weil Wladimir Putin ja kaum, dass er wieder in Petersburg auftaucht, einen sehr engen Kontakt nach Hamburg sucht, der Partnerstadt von Leningrad, später von Petersburg, sehr häufig in der Stadt ist, da solche Netzwerke knüpft, die teilweise bis heute Bestand haben. Ja, und man hätte über diesen Wladimir Putin früh viel wissen können und es wäre gut gewesen, ihm mit etwas mehr Skepsis zu begegnen. So ist ja übrigens am Anfang auch die deutsche Regierungslinie, die sagt, ja, das ist interessant, lass uns hinschauen, was gilt bei diesem Mann jetzt? Gilt, dass er ein junger, wahrer Reformer ist, enger Mitarbeiter des damaligen Petersburger Bürgermeisters Sobczak, der nun ohne Frage ein Reformer gewesen ist, jedenfalls für einige Zeit, oder ist das dann doch der in der Wolle gefärbte KGB-Mann? Und genau diese Vorsicht zu sagen, lass uns mal schauen, welche Reflexe da letztlich zum Vorschein kommen. Diese Frage wird in der deutschen Politik jedenfalls von Gerhard Schröder schnell beantwortet. Abweichende Meinung will er auch nicht hören. Und die heißt, das ist ein Mann, der sein Land reformieren will. Das ist ein Mann, mit dem man gut arbeiten kann.
Mhm. Ich hatte mir ja noch eine Frage aufgeschrieben an Frau Kloger, weil Sie Putin in seiner früheren Zeit persönlich erlebt haben. Wann wurde aus dem lernenden Präsidenten der autoritäre Machtpolitiker? Aber Sie haben das ja eben schon gesagt. Vielleicht gab es den gar nicht, für den man ihn hielt, sondern er war das schon immer, wie er jetzt auftritt.
Manchmal, Herr Hollenzer, sind ja beide Dinge auch wahr, dass da mit Wladimir Putin ein Präsident irgendwie antritt, der Deutschland nochmal auf eine andere Weise für sich einnehmen, erobern möchte, dass er Erfahrungen, die andere Länder, andere Regierungschefs, in dem Fall war das Gerhard Schröder, gemacht haben, dass er die aufgreift, um damit auch erstens selbst zu lernen, aber auch um Beziehungsgeflechte zu knüpfen. Putin war ja seit Anfang der 90er Jahre sehr intensiv in Deutschland unterwegs. Und zwar nicht in Dresden, sondern, wie Georg es eben sagte, vor allen Dingen in Hamburg, um dort seine Netzwerke zu knüpfen. Also an diesem sozusagen Lernen, Aufgreifen, Erfahrungen aufnehmen, Netzwerke knüpfen und auch Zusammenarbeit anzubieten. Da muss man ja schon auch sagen, 2001, 9/11, der Erste, der bei US-Präsident Bush anruft und sein Mitleid für die Opfer ausdrückt und die Zusammenarbeit im Kampf gegen den islamistischen Terror irgendwie anbietet, ist Wladimir Putin. Also das ist ja auch wahr. Aber zugleich ist wahr, dass von Anfang an das Wort irgendwie Demokratie oder Partizipation oder Einfluss der Zivilgesellschaft, Rechtsstaatlichkeit, dass das eben nicht auf der politischen Agenda des Präsidenten und seiner Machtelite stand. Und das zeigt sich sehr deutlich. Es zeigt sich im Krieg gegen Tschetschenien, es zeigt sich im Vorgehen gegen Medien, es zeigt sich in der sehr strukturierten und sehr strategisch angelegten Hierarchisierung der Macht über das ganze Land, mit der sich die sogenannten Silaviki, also die Männer der Macht, Geheimdienste, Sicherheitsstrukturen, noch einmal auf eine ganz andere Weise die Macht über das Land sichern. Dies zeigt sich von Anfang an.
Mhm. Herr Maskolo, Sie waren Chefredakteur des Spiegel. Frau Gloger, Sie waren lange Zeit Berichterstattung, auch Berichterstatterin für den Stern aus den verschiedensten Teilen. Wir sind jetzt hier alle Journalisten, aber inwiefern waren auch Medien Teil dieser Illusion, Teil eines Narrativs vom Partner Russland?
Naja, wenn ein großer Irrtum geschehen ist, dann sind wir üblicherweise irgendwie nicht weit weg. So, zu häufig haben wir mitgeirrt, zu häufig haben wir keine eigenen Impulse gesetzt, Alternativen der Überlegung angeboten. Deswegen muss man sich vor einem Journalismus, der heißt, es war doch alles klar, im Nachhinein immer hüten. Mhm. Schaue ich mir allerdings die Russland-Berichterstattung an, dann würde ich sagen, es hat über all diese Zeit eine hervorragende Berichterstattung von Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Russland gegeben. Sind sie ausreichend gehört worden in ihren Mahnungen und Warnungen? Da würde ich sagen, nein. Und gibt es ein strukturelles Versagen, eins, von dem ich übrigens sagen würde, das trifft auch mich persönlich in meiner Zeit als Chefredakteur des Spiegel, haben wir eigentlich ausreichend genug auf die Ukraine geschaut? Spiegel hatte in den frühen 90er Jahren kurzzeitig mal eine Korrespondentin da. Das endete dann auch relativ schnell. Und dann wurde die Berichterstattung über dieses so wichtige, schwierige Land, immerhin eins der größten Europas, in aller Regel aus Moskau oder aus Polen mit erledigt. Das hat sich erst mit dem 24. Februar geändert. Das empfinde ich als Mangel, man kann auch sagen als Fehler.
Dein Hund leckt sich ständig die Pfoten oder hat Magen-Darm-Probleme? Das sind klare Warnzeichen, dass er sein Futter nicht optimal verträgt. Mit Hey Holy ist das jetzt vorbei. Die Rezepturen wurden von ExpertInnen aus Tiermedizin und Wissenschaft gezielt auf jede Hunderasse zugeschnitten. Ganz ohne Getreide, Füllstoffe oder künstliche Zusätze. Für maximale Verträglichkeit und ein geringes Allergierisiko. Sichere dir jetzt nur im November 45% Rabatt auf die erste Bestellung. Einfach auf www.heyholy.com gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As a season shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Ich habe mich oft gefragt, vor allen Dingen auch nach dem 24. Februar 2022, Herr Hollitzer, aber auch nach 2014/15, die Annexion der Krim, aber vor allen Dingen auch nach dem Abschuss von MH17, von diesem Flugzeug, wo im Osten der Ukraine die Toten vom Himmel fielen. Anders kann man es nicht sagen. Hätten wir als Journalistinnen und Journalisten, hätten wir lauter rufen müssen, hätten wir uns nicht beirren lassen dürfen, sondern von diesem Hintergrundrauschen, das ist ja vor allen Dingen nach der Annexion der Krim auch gab, dieses Hintergrundrauschen, naja, man muss das doch irgendwie verstehen, die Krim war doch irgendwie schon immer russisch und man muss doch auch sagen, die russischen Sicherheitsinteressen verstehen, da wird doch irgendwie Russland vom Westen bedroht und so. Das sind ja Debatten, die wir in extenso irgendwie geführt haben und dieses und konnten da möglicherweise sagen, nicht wirklich irgendwie durchdringen. Karl Schlögel, der Historiker, Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels in diesem Jahr, für ihn war es ja dann irgendwann auch so fürchterlich, sagen, diese Erfahrung, dass er sich in einer Fernsehsendung bei den Menschen auch in Deutschland und in der Ukraine dafür entschuldigt hat, dass er nicht laut genug gewesen sei.
Gibt es einen Punkt in der Recherche, der Sie besonders überrascht, schockiert hat?
Na, das ist schwer, einen rauszugreifen. Ich nehme mal zwei, die ich dann doch bemerkenswert fand. Das eine ist die enge Phase der militärischen Kooperation, vor allem zwischen 2008, 2009, die dann erst mit der Annexion der Krim endet. Wir nennen das den Versuch, Wandel durch Wehrtechnik. Also nach dem Krieg in der Ukraine, in Georgien, ich bitte um Entschuldigung, gibt es dieses russische Ansehen, das sagt, unsere Streitkräfte sind nicht modern genug, sie waren nicht erfolgreich genug in Georgien. Wir suchen nach einem Partner für die Modernisierung unserer Streitkräfte. Und die Bundeswehr mit Genehmigung der Bundesregierung bietet sich als Partner an. Weil im Grunde so ähnlich wie in den Wirtschaftsbeziehungen auch es die Vermutung gibt, dass je enger man miteinander verwoben, verknüpft sei, je mehr man voneinander wisse, umso mehr sei ein Gegeneinander am Ende auszuschließen. Und ein zweiter Punkt, den ich besonders bemerkenswert fand, ist, wie früh die Geheimdienste gesagt haben, wir müssen etwas tun gegen die Präsenz russischer Geheimdienstler auf deutschem Boden, traditionell sehr hoch in Ostdeutschland, ohnehin in der ehemaligen DDR, aber auch in Westdeutschland. Und schon 2014 kommt das erste Mal der Vorschlag auf den Tisch, russische Generalkonsulate zu schließen, also zu sagen, dass direkte Aggression gegen Deutschland, so wie der Hack des Bundestages, später der Mord im kleinen Tiergarten, wir könnten weitere Beispiele aufzählen, Konsequenzen haben müssen. Und diese Diskussion wird letztlich erst beinahe 10 Jahre später zu einem Ende gebracht mit der Schließung der meisten russischen Generalkonsulate auf deutschem Boden.
Mhm. Frau Kloger?
Der langjährige NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat seine Memoiren geschrieben, sozusagen seine politischen Memoiren geschrieben. Und darin sagt er, wenn wir die Ukraine, also wir der Westen, die NATO, wenn wir die Ukraine früher auch militärisch besser ausgerüstet hätten, wenn wir sie besser unterstützt hätten mit Ausbildung, auch mit der Lieferung von Waffen, dann hätten wir möglicherweise den großen Krieg, also die Großinvasion 22 verhindern können. Er sagt, hätten wir das früher gemacht, hätten wir dies vielleicht vermeiden können. Jetzt müssen wir die Ukraine militärisch unterstützen mit all den politischen Folgekosten, die das ja hat für unsere Gesellschaften irgendwie im Westen, damit sie den Krieg irgendwie gegen Russland, damit sie im Krieg gegen Russland bestehen kann. Also für mich auch diese Jahre zwischen 2014, 15 und 2022, bei allem Verständnis dafür, dass man sagen, über diesen sogenannten Minsker Friedensprozess, mit dem man ja den de facto Krieg im Osten der Ukraine irgendwie einfrieren wollte und das Leben der Menschen ein bisschen erträglicher gestalten wollte. Bei allem Verständnis dafür und auch für die Leistung von Kanzlerin Merkel, dass sie das diplomatisch so durchgesetzt hat, fehlt mir dann doch das Verständnis dafür, dass wir als Deutsche auch eigentlich immer eher diejenigen gewesen sind, die mehr als vorsichtig gewesen sind, wenn es um militärische Unterstützung der Ukraine gegangen ist. Und das Argument, wir wollten eigentlich nur Zeit gewinnen, wird dadurch zu einem eher schwachen Argument, denn die Zeit ist nicht entsprechend genutzt worden.
Mhm. Mit Ihrem Buch Das Versagen haben wir einen Befund, sage ich mal. Sie zitieren da drin Wolfgang Schäuble auch mit, wir wollten es nicht sehen. Was sind jetzt die Lehren daraus? Man kann jetzt viel, Herr Maskolo, Sie haben es gesagt, viel kritisieren oder im Nachhinein das besser wissen. Es gibt diesen schönen Spruch, nach der Schlacht ist jeder General. Aber was sind die Lehren daraus? Vielleicht auch für den Umgang mit autokratischen Staaten, autoritären Staaten?
Also die erste, die ich ziehen würde, ist, und so sagten es auch gleich mehrere unserer Gesprächspartner, unterschätze nie das Risiko von Diktatoren auf historischer Mission. Also wenn zur Diktatur das Gefühl des jeweils Herrschenden kommt, mir läuft die Zeit davon, ich habe nicht mehr viel Zeit, um diese historische Mission, auf der ich mich selbst befinde, zu Ende zu bringen. Und da sehe ich dann doch die eine oder andere Ähnlichkeit, wenn es um China und Taiwan geht, sehr aufmerksam zu sein. Und ich glaube, die zweite Lehre, die wir auf jeden Fall daraus ziehen müssen, ist, wir wollen und wir müssen mit all diesen Staaten im Dialog bleiben. Nichts ist falsch daran. Diplomatie ist geradezu zwingend. Aber sie muss kombiniert sein mit dem klaren Setzen von Grenzen. Und das Setzen von Grenzen heißt, wenn die Aggression immer sichtbarer, immer klarer wird. Ich kann es nur wiederholen, es war ja bei Wladimir Putins Russland auch eine Aggression gegen Deutschland selbst ab 2014. Dann muss das mit entsprechenden Konsequenzen verbunden sein. Der Eindruck, egal was passiert, es führt zu keinen harten Sanktionen, keinen Maßnahmen, ist sicher ein Bild, das man nicht abgeben sollte und abgeben darf. Dialog ja, aber gepaart mit einer Konsequenz im Handeln.
Resilienz ist ja zu so einer Art, fast zu so einer Art Modewort geworden, Herr Hollitzer. Aber da ist ja schon was dran, sagen, nach diesen sozusagen einzigartig glücklichen Jahren, die dieses Deutschland, ja auch das wiedervereinigte Deutschland hatte, Stichwort Friedensdividende, sind wir heute in sehr viel unsichereren und in sehr viel gefährlicheren Zeiten. Also ich glaube, wir müssen als Gesellschaft resilienter werden. Und dabei denke ich nicht zuallererst daran, sagen, wie viel Panzer- oder Artilleriegeschosse wir irgendwie produzieren, sondern resilienter werden in dem Bewusstsein, dass wir sagen, mit unserer demokratischen Verfasstheit, also mit unserer Demokratie, dass wir wirklich richtig was zu verteidigen haben. Putins Angriff ist gegen den Westen. Die Ukraine ist ja in seiner Sicht eines der wichtigen, aber eines der Schlachtfelder in dem Krieg, den er gegen den Westen irgendwie führt. Dieser Angriff gilt sozusagen unserer, am Ende gilt er unserer Freiheit und er gilt unseren demokratischen Grundregeln, mit denen wir bei allen Problemen, die wir haben, aber mit denen wir doch irgendwie leben, und das gilt es zu verteidigen. Das ist das, was ich daraus lerne.
Was gibt da Europa gerade für ein Bild ab aus Ihren Augen, in Ihren Augen? Ein Ziel von Putin ist ja auch, den Zusammenhalt von der europäischen Staaten zu schwächen.
Und ja, damit war er in der Vergangenheit wahrscheinlich schon mal erfolgreicher, als er das im Moment ist. Europa hat seine Schwierigkeiten und wird es auf Sicht auch haben. Ich finde aber, das ist alles in allem, nehmen wir einzelne Staaten mal aus, Europa dann doch eine bemerkenswerte Entschlossenheit und Geschlossenheit zeigt in der Reaktion auf den Überfall auf die Ukraine. Ich glaube, dass die kommenden Wochen und Monate jetzt noch mal sehr interessant werden. Wie geht es beispielsweise aus in dieser Frage? Verwendet man das eingefrorene russische Staatsvermögen? Dahinter steckt ja die Überlegung letztlich auch der Bundesregierung, dass es immer schwieriger wird, den eigenen Bevölkerungen zu erklären, warum man so viel Geld für die Ukraine aufgibt und aufwendet. Das wird auf Sicht immer schwieriger werden. Aber wir werden da sein müssen, hoffentlich auch, wenn die Waffen schweigen, für den Wiederaufbau dieses Landes. Also das wird sicher eine große Kraftanstrengung werden, in diesem Bereich Europa zusammenzuhalten, weil man schon jetzt sehen kann, bei aller Geschlossenheit und Entschlossenheit, die es gibt, wenn es um die Frage geht, wer beteiligt sich finanziell eigentlich wie, gibt es ein Gefühl der Bundesregierung, dass man da manchmal ein bisschen einsamer ist, als man das gerne wäre.
Hat die Recherche etwas mit dem Vertrauen in, ich sag mal, deutsche Entscheidungsfähigkeit getan?
Ja, wobei es dafür, glaube ich, die Recherche nicht brauchte, sondern dafür brauchte man eigentlich nur den Handelnden zuzuhören. Es gibt ja eine Diskussion in diesem Land, die verfolge ich jedenfalls ungefähr seit 20 Jahren. Ich kann mich noch erinnern, dass ich darüber schon mit Wolfgang Schäuble gesprochen habe, als er Innenminister war, und zwar als er das erste Mal Innenminister war, und das liegt jetzt wirklich lange zurück. Da ging es schon um die Frage, ob dieses Land nicht einen nationalen Sicherheitsrat braucht. Einen Ort, an dem unterschiedliche Positionen, Vorstellungen, die es in Ministerien gibt, wo werden die eigentlich gebündelt? Mhm. Wo werden sie ausgetragen? Wo kommt man zu einer Entscheidung? Wo legt man irgendwann alle Facetten deutscher Russlandpolitik tatsächlich nebeneinander und sagt, ist das eine kohärente Strategie? Bekanntlich hatte die Ampelregierung sich auch schon vorgenommen, ein solches Gremium zu schaffen. Damit waren sie auch nicht die Ersten und sind daran gescheitert. Jetzt gibt es unter Friedrich Merz einen solchen nationalen Sicherheitsrat. Man kann nur hoffen, dass wir in einigen Jahren darauf schauen und sagen, er verdient sich auch seinen Namen, weil wäre er am Ende nur eine Hülle, ein weiteres Gremium, in dem debattiert, aber sich in der Frage der Entscheidungsfindung nichts ändert, dann wäre das nicht gut genug.
Wladimir Putin ist offenbar sicher und überzeugt davon, dass er diesen Krieg gewinnen wird. Das ist ja eine historische Mission, das Sammeln der slawischen Länder und Landschaften. Und er geht dabei offensichtlich ziemlich geduldig vor. Viele sagen, er muss diesen Krieg gewinnen, weil er und das System sich so sehr mit diesem Krieg jetzt, dieser sogenannten militärischen Spezialoperation, identifiziert haben, verknüpft haben, dass es ja auch gar keinen anderen Ausweg mehr gibt, als ein Sieg oder ein Frieden zu seinen Bedingungen. Und er testet natürlich nicht nur die Einigkeit Europas und des Westens. Und dabei denken wir natürlich nicht nur an Brüssel. Wir denken an Washington. Wir denken an einen amerikanischen Präsidenten mit seinen wie soll ich das mal nennen, erratischen Eruptionen, politischen, der ne, von dem Putin glaubt, dass er Trump über kurz oder lang irgendwie auf seine Seite bekommen wird. Also wie wir es schaffen, auch als Deutschland, als tonangebende, doch immer noch tonangebende Nation in diesem Europa, diese Geduld und die dauerhafte Unterstützung für die Ukraine zu gewährleisten, das sehe ich als ganz große Herausforderung. Mhm.
Ja, super spannendes Thema und wir werden noch viel Zeit haben, darüber zu sprechen, denn ich freue mich sehr, dass Sie am 26.11. nach Erfurt kommen, in den Kaisersaal und dort ein wenig aus dem Buch lesen, aber vor allem sehr viel diskutieren mit hoffentlich den Leserinnen und Lesern auch, wenn sie sich denn trauen und aber auch mit Dieter Althaus, ehemaliger Ministerpräsident Thürings und ich werde natürlich auch dabei sein. Freue mich sehr. Wir werden dann, wie gesagt, noch sehr viel Gelegenheit haben, darüber zu sprechen und freue mich auf das Wiedersehen. Wie läuft es denn eigentlich mit dem Buch?
Sehr gut. Wir sind jetzt seit 3 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Es gibt sehr viele Einladungen, Anfragen zu Diskussionen. Und ich will auch sagen, dass Orte wie Ihrer, Erfurt, nicht nur, weil es eine der schönsten Städte ist, die Absolut. Ich kenne, die ich seit den späten 80er Jahren kenne, bewundere, immer bewundert habe, was sie war und was sie heute geworden ist. Aber wir wollen vor allem dorthin, wo Thema und Thesen dieses Buches natürlich auf Fragen, auf Widerspruch, auf Kritik treffen. Genau diese Diskussion suchen wir. Wir wünschen sie uns. Und insofern freuen wir uns auf Erfurt, freuen uns auf alle, die kommen und mit uns diskutieren werden.
Dem hat die Co-Autorin nichts, aber auch gar nichts hinzuzufügen. Große Freude, dass wir kommen dürfen, dass wir debattieren dürfen. Es ist immer leicht, in Berlin sozusagen in der Bubble zu bleiben. Und genau das möchten wir gerne vermeiden. Und deswegen vielen Dank, dass Sie dies auch möglich machen.
Ja, wir machen das natürlich möglich, weil wir als Medium natürlich auch ein Gesprächsort sein wollen und die Plattform dafür zu bieten, um auch vernünftig miteinander zu diskutieren, über sehr kontroverse Themen. Von daher passt das perfekt für uns. Vielen Dank. Ich freue mich, Sie beide am 26. in Erfurt zu sehen. Alles Gute bis dahin.
Wir hören uns Dankeschön. In Erfurt wieder.
Ein Podcast von Funke.
Dein Hund leckt sich ständig die Pfoten oder hat Magen-Darm-Probleme? Das sind klare Warnzeichen, dass er sein Futter nicht optimal verträgt. Mit Hey Holy ist das jetzt vorbei. Die Rezepturen wurden von ExpertInnen aus Tiermedizin und Wissenschaft gezielt auf jede Hunderasse zugeschnitten. Ganz ohne Getreide, Füllstoffe oder künstliche Zusätze. Für maximale Verträglichkeit und ein geringes Allergierisiko. Sichere dir jetzt nur im November 45% Rabatt auf die erste Bestellung. Einfach auf www.heyholy.com gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant
Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.